Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Spenderin einem Spender eine Chance kann geben, sich zu engagieren für etwas, das ihr wichtig ist. Ich glaube, das ist die Freude am Fundraising und die positive Einstellung am Spenden sammeln und am Unterschied machen. Ein sinnvoller Job. Ich glaube, Spitex-Mitarbeitende haben einfach einen sinnvollen Job und das verdient, unterstützt zu werden.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Spitex-Welten, dem Podcast für die Spitex-Community. Heute zum Thema Fundraising. Und meine Gesprächspartnerin heute, das ist Lilian Eckli. Sie ist Geschäftsleiterin von ASM Fundraising. Herzlich willkommen bei uns, Lilian.
Herzlichen Dank.
Zuallererst mal, wir wollen uns über das Thema Fundraising unterhalten. Warum spenden Menschen?
Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum das Menschen spenden. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass man mit Spenden seine Solidarität und Verbundenheit mit seinen Werten, mit dem, was einem persönlich wichtig ist, kann ausdrücken. Das kann x etwas anderes sein für verschiedene Menschen, aber es hat immer eine Verbundenheit mit einem Anliegen, mit einem Wert, der zentral ist, für einen selber zu tun.
Also die Verbundenheit, die du jetzt angesprochen hast, das hat ja, die Spitex-Organisation hat ja viele von diesen Attributen quasi mitgegeben auf den Weg. Was schaust du als die grösste Herausforderung an im Fundraising für gemeinnützige Spitex-Organisationen?
Im Zentrum für erfolgreiches Fundraising auch für eine Spitex steht, dass sie kann aufzeigen, was mit einer Spende kann erreicht werden kann. Was für positive Veränderungen eine Spenderin oder ein Spender an die Spitex kann bewirken und welchen Effekt das nachher auch bei den Menschen hat, die die Spitex betreut. Also wenn zum Beispiel gezeigt werden kann, dass mit einer Spende eine Spitex-Mitarbeiterin sich mehr Zeit kann nehmen kann, um auf Sorgen von einer Klientin einzugehen, dann ist das das Zentrum. Und das muss gelingen, das überzubringen. Ich glaube, das ist gar nicht so anders wie bei allen anderen Organisationen, die Spenden sammeln. Aber die Spitex hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass Menschen in der Schweiz kennen die Spitex, sie wissen, was die Spitex macht und sie wissen auch, dass vielleicht brauchen wir alle eine Spitex irgendeinmal. Und eine Spitex ist ganz, ganz nah am Mensch. Also das ist eine Herausforderung, aber das gut überzubringen, das ist dort, wo der entscheidende Faktor ist für erfolgreiches Fundraising für die Spitex.
Jetzt ist ja so, dass du hast gesagt, dass man Zeit bei der Kundin, beim Kunden, bei der Klientin, beim Klient verbringt. Grundsätzlich ist ja die Zeit, die Spitex-Mitarbeitende in einem Haushalt verbringen und dort pflegen und unterstützen und betreuen, das ist ja grundsätzlich auch finanziert. Wie bringt man das jetzt an, was du sagst, dass man jetzt nur über das aus könnte spenden?
Es ist intuitiv, glaube ich, für die meisten Menschen einsichtig, dass es, wenn man pflegebedürftig ist, ist die eigentliche Pflege, also jemanden helfen aufstehen morgen, medizinisch versorgen, vielleicht Wunden zu verpflegen oder beim Anlegen helfen. Das sind so wie die technischen Sachen. Das ist das Grundlegende, das muss sein. Das, was aber Lebensqualität ausmacht, das ist die menschliche Zuwendung. Und die kann man nicht irgendwie abhandeln, hier noch 2 Minuten Zeit für menschliche Zuwendung abgehäkelt, gut. Sondern das ist etwas, wo man sich muss können Zeit nehmen, wo man sich auf das Gegenüber muss können einlassen, wo vielleicht eine ältere Frau, die mal das Bedürfnis hat, sei es über eine schlechte Nacht oder über die Sorgen, die sie hat, mit ihrem Enkel etwas dürfen auszutauschen und die Zeit sich nehmen können, das ist das, was die Menschlichkeit ausmacht. Und das wünschen sich, glaube ich, alle Menschen mit der Vorstellung, ich bin pflegebedürftig und ich brauche jemanden, der sich nicht nur technisch mir hilft, sondern menschlich mir auch hilft, auf mich eingeht und mich als Mensch wahrnimmt. Und genau dort können natürlich Beiträge von Spenderinnen und Spendern einen Unterschied machen.
Jetzt haben wir ein bisschen geredet, warum Menschen spenden. Wir haben ein bisschen gehört, wo das bei einer Spendenorganisation, bei einer NPO angesetzt wird. Jetzt, wie gehe ich da vor, ganz konkret? Verschicke ich einfach mal einen Brief und sage, hallo, ich hätte gern Ihr Geld?
Das ist mal grundsätzlich sicher nicht völlig falsch. Der Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ist tatsächlich extrem zentral. Man muss um Spenden bitten. Solange man nicht um Spenden bittet, wird man keine Spenden bekommen. Ein Brief ist eine Möglichkeit, eine sehr gute Möglichkeit, oder was man auch immer wieder sieht in Befragungen, ist der direkte persönliche Kontakt. Dort auch, es muss ja nicht mal unbedingt gerade direkt ein Spendenbitte sein, aber allein schon nur, wenn man erwähnt, dass, was Spenden möglich machen, dass Spenden ein Thema ist und dass so ein Thema ist, wo man sich überhaupt nicht dafür muss schämen, weil im Gegenteil, Spenden ist etwas, was sehr positiv besetzt ist, dass man dort das Thema auch aufnimmt, wagt anzusprechen und gar nicht so viel Angst davon hat, dass man könnte. Also ich höre immer wieder das Wort Bettelbrief. Wir Fundraiserinnen reagieren recht allergisch darauf, weil Fundraising ist nicht Betteln. Fundraising ist ein Angebot, das zu unterstützen, was ihm persönlich wichtig ist. Und ich glaube, viele Leute haben Angst vor Fundraising, aber weil sie sich eine falsche Vorstellung davon machen.
Im Kern hast du gesagt, es geht um einen Spendenaufruf. Ich denke auch, ein Brief oder ein Schreiben, ein Dokument ist sicher richtig. Braucht es denn da noch mehr?
Also gerade zum Einsteigen für eine Spitex-Organisation würde ich ganz stark empfehlen, dass man sich zuerst mal Gedanken macht, was will man eigentlich erreichen? Welche Zielsetzungen hat man? Auf welchen Kanälen kann man bereits mit Menschen reden? Sei das digitale oder analoge Kanäle? Im Spitex-Netzwerk gibt es ja auch schon sehr viele Erfahrungen. Also jetzt gerade mit der Spitex Zürich, die das macht. Und ich bin überzeugt, es wird noch ganz viele andere Erfahrungswerte geben in verschiedenen Spitex-Organisationen, dass man mal schaut, was kann man voneinander lernen, welche Erfahrungen bestehen bereits, was hat sich bewährt, was vielleicht weniger. Dass man dort ansetzt bei all diesen Erfahrungswert, sich überlegt, wo will die überhaupt hin und welches sind unsere verschiedenen Kanäle, die wir können brauchen können, um Menschen hinzukommen, die die Spitex bereits kennen. Weil das ist dort, wo man sicher am meisten kann auslösen mit einem Spendenaufruf.
Jetzt haben wir den Spendenaufruf gemacht. Wir haben das Dokument verschickt. Und jetzt warten wir ein Jahr, bis wir wieder das nächste Dokument verschicken mit einem Spendenaufruf. Ist das eine gute Strategie?
Nein. So einfach ist die Antwort manchmal auf gewisse Fragen.
Was wäre die bessere Strategie?
Ich glaube, die Spitex ist ja bei ihren Klientinnen und Klienten sehr stark in ihrem Alltag drin. Und bei einer Spenderin sollte das nicht viel anders sein. Vielleicht nicht, also logischerweise nicht ganz so eng, weil man ja nicht jeden Tag oder alle zwei Tage vorbeigeht. Aber es soll wie ein Teil auch werden davon, ah ja, richtig, die habe ich unterstützt. Dann bekomme ich irgendwie alle zwei Monate mindestens mal wieder ein Lebenszeichen, etwas, ein Brief, wo mir zeigt, was hat Spitex können machen, dank der Spende, die ich können machen konnte. Dass man dort regelmässig aufzeigt und die Leute mitnimmt, die Spenderinnen und Spender mitnimmt in die Spitex-Welten, dass sie dort ein Teil davon werden. Und wie ein Teil von der Community auch und mit der Zeit merken, hey, ich kann etwas bewirken, das macht einen Unterschied. Die Geschichten erzählen von den Klientinnen und Klienten, die ganz konkret können profitieren von einer Dienstleistung, von einer Einladung, von einer Zuwendung, das regelmässig auch zu erzählen und den Spenderinnen und Spendern zu zeigen, was das sie haben möglich gemacht. Das gibt nachher auch das gute Gefühl. Spannenderweise ist es ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass Spenden Glückshormone ausschüttet. Also allein schon nur der Akt vom Spenden ist glücksfördernd. Und das kommt natürlich nachher auch noch gerade einmal zum Tragen damit, wenn man spendet und nachher einen Brief zurückbekommt, der aufzeigt, was man hätte können bewirken. Die Dankbarkeit überzubringen. Auch wenn man eine Spende gemacht hat, nachher einen Dankesbrief zu bekommen, das ist eine Bestätigung, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man einen Unterschied hätte können machen. Also unbedingt regelmässig in Kontakt bleiben. Idealerweise auch in Kontakt bleiben auf verschiedenen Kanälen. Also wenn man nicht nur den Spendenbrief und die Adresse hat, sondern vielleicht auch eine E-Mail-Adresse oder wenn man Geschichte in Bewegtbild kann erzählen im Ton, sei das über Social Media oder über E-Mail, wo man verschickt, das macht Spitex erlebbar, selbst für Menschen, die vielleicht im Moment gerade noch nicht pflegebedürftig sind, aber das unter Umständen in Zukunft auch noch werden können.
Also du sagst, mit einem Brief ist es nicht getan, sondern dein Plädoyer geht ganz stark in die Richtung, in einen kontinuierlichen Prozess, in einen Dialog zu gehen und immer wieder sich zu melden. Jetzt höre ich auch Stimmen, die dann sagen, ja, jetzt komme ich schon wieder einen Aufruf, über etwas zu spenden. Gibt es da einen Wert, wo man sagt, wie viel Brief und Aufruf ist das Minimum und wie viel ist dann das Maximum?
Das ist sehr individuell. Und das kommt doch ein bisschen darauf an. Wir sehen im Markt, es gibt Organisationen, die sind 12, 14, 15 Mal in einem Briefkasten oder die verschicken E-Mails im Wochentakt. Das sind extrem intensive Kontakte. Es gibt Organisationen, die nur 4 Mal pro Jahr etwas verschicken. Das ist definitiv unterstes Limit, um nicht gerade vom Radar zu fallen von den Spenderinnen und Spender. Wir müssen uns bewusst sein, dass eine Spenderin beschäftigt sich im Alltag, die hat einen ganz anderen Alltag. Die ist vielleicht Lehrerin, 60, geht in die Schule, hat ihre Schulklasse, ihre erwachsene Tochter ist noch in einer Ausbildung drin. Die beschäftigt sich mit ganz anderem Zeug. Wenn sie am Abend heimkommt und den Briefkasten leert und auch eben mindestens alle 3 Monate den Brief bekommt, ja, absolutes Minimum. Aber es ist nicht so, dass sie sich die ganze Zeit mit der Spitex beschäftigen würde. Und deswegen ist eine Regelmäßigkeit extrem zentral, weil sonst fällt man schlicht und einfach vom Radar. Sehr interessant ist es gibt viele Leute, die laut sagen, wenn sie finden, etwas ist zu viel. Aber es gibt praktisch niemanden, der sagt, hey, ich finde das mega cool, dass ich wieder etwas erfahren habe. Also man muss total aufpassen, dass man denen, wenn man irgendwie 10'000 Briefe verschickt hat, die 6, die anrufen und finden, jetzt schon wieder einen Spenderaufruf, die muss man ernst nehmen. Und dort muss man unbedingt auch schauen, dass man die Datenbank hinterlegen kann, dass die weniger angeschrieben werden. Das ist extrem wichtig, weil jeder Spenderwunsch soll erfüllt werden können, wenn möglich. Aber man darf die lauten Stimmen nicht verwechseln mit denen, die tatsächlich nachher zufrieden sind und sich darüber freuen. Wir sehen auch in der Branche, wenn man die Leute fragt, nach der Menge der Spendenbriefe, ganz allgemein, sagen die Leute eigentlich immer, es ist viel zu viel. Und nachher, wenn man fragt, konkret zu einer Organisation, die jemand spendet, dann finden sie, ja, nein, das ist gut. Also es gibt dort wie ein Branchenvorbehalt, dass man viel zu viele Spendenbriefe bekommt. Aber wenn es nachher um eine Organisation geht, wo man einen Bezug dazu hat, dann ist das recht okay. Das stört das nicht. Darf ich noch gerade etwas anhängen? Du hast vorhin ein wichtiges Wort noch in die Runde geworfen. Du hast gesagt, in Dialog kommen. Und ich glaube, das ist genau der Dialog, der hier möglich sein muss. Also wenn jemand eben wünscht, ein bisschen etwas weniger zu bekommen. Oder wenn jemand sagt, nein, ich will keine Verdankung. Also Verdankungen brauchen das Geld lieber für die Leute, die Hilfe brauchen. Solche Wünsche auf jeden Fall ernst nehmen. Und es ist auch extrem wichtig, dass man immer wieder Dialogangebote macht. Sei das in einem PS, dass man den Leuten auch sagt, hey, wenn du Fragen hast, wenn du Anliegen hast, melde dich. Es gibt kaum jemanden, der das Dialogangebot wahrnimmt, aber allein den Leuten aufzuzeigen, hey, hier ist ein Telefon, hier ist meine E-Mail-Adresse. Ich bin da für dich, wenn du eine Frage hast, wenn du ein Anliegen hast. Ich höre dazu, ich gehe auf dich ein. Also, alles das, was Spitex-Mitarbeiterinnen bei den Klientinnen machen, ist genauso wichtig auch im Kontakt mit den Spenderinnen und Spendern.
Du hast vorher das Beispiel gebracht von der Lehrerin, die 60 ist und regelmäßig in die Schule geht. Gibt es aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis ein klassisches Bild von Personen, die spenden? Könntest du uns eine Zielgruppenumschreibung machen oder ist das nicht möglich?
Es gibt die klassischen Erfahrungen, die man weiss. Zum Beispiel, dass Menschen dann vor allem in grösserem Mass spenden, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Also so die typische Spenderinnen-Generation fährt so mit 55, 60 tatsächlich an. Es sind tendenziell eher leicht weiblich. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass im Alter steigt und es einen Frauenüberhang im Alter hat. Wir sehen aber auch recht häufig, dass ein Paar, wenn es ein Paar zusammenspendet, dass häufig eher die Frau die ist, die entscheidet. Es kommt aber auch ein bisschen auf das Thema drauf an, jetzt gerade bei Gesundheitsthemen, das sind eher ein bisschen weiblichere Themen. Das ist nicht bei allen Bereichen so. Wir sehen aber auch, es wird in allen Generationen gespendet. Also auch in den jüngeren Generationen. Vielleicht eher über einen digitaleren Kanal als in den älteren Generationen. Aber spenden und sich damit verbunden fühlen mit einer Organisation, mit einem Anliegen, mit einem Wert, das gibt es über alle Generationen und alle Geschlechter und alle Formen und Farben von Menschen.
Du hast jetzt schon zweimal Social Media bzw. einen digitalen Kanal angesprochen. Unsere Welt wird zunehmend digital. Ist es eine gute Idee, wenn ich sage, ich mache jetzt sämtliche Spenden nur noch auf dem digitalen Kanal, weil das einfach für mich als Organisation viel einfacher ist? Oder was für einen Stellenwert hat nach wie vor der gedruckte Brief, der heimkommt?
Etwas nur noch digital zu machen, kann verführend sein, weil man das Gefühl hat, es sei günstiger, aber es ist eine komplette Illusion. Das ist der Wunsch, begegnet uns ab und zu, wenn wir mit verschiedenen Organisationen diskutieren. Der Spendenbrief ist nach wie vor hauptsächlich der Auslöser für eine Spende. Selbst wenn die nachher digital passiert. Also einer der Treiber von Online-Spenden ist, ich habe einen Spendenbrief bekommen, ich gehe jetzt online und mache eine Online-Spende. Also dort gibt es einen Zusammenhang online-offline in beide Richtungen. Aber der Trigger ist, gerade für Organisationen, für Gesundheitsorganisationen, ist in den allermeisten Fällen immer noch der physische Einzahlungsschein. Die allermeisten Leute zahlen nachher über E-Banking, also durchaus nachher wieder online, aber der Trigger ist der Einzahlungsschein. Das etwas Physisches, etwas Haptisches, das man anlängen kann. Wir machen, glaube ich, alle die Erfahrung, auch, dass im Briefkasten Rechnungen sind fast keine mehr drin. Beziehungsweise man muss extra zahlen dafür, wenn man eine physische Rechnung bekommen will. Aber Spendenbriefe sind immer noch ganz viel. Und das hat wirklich damit zu tun, der Mensch braucht dort irgendetwas, irgendeinen Anstoss. Und der ist über einen Brief, über einen physischen Brief besser machbar als über ein E-Mail oder über einen Post auf Social Media. das hat man so schnell überlegt, so schnell durchgescrollt, das bleibt viel weniger hängen. Es kann sehr wohl unterstützend wirken, also wenn ich einen Spendenaufruf in der Post habe und mir begegnet das gleiche Thema, ein ähnliches Bild, einen ähnlichen Aufruf, auch auf digitalen Kanälen, dann hat das einen Effekt auf mein Verhalten, wenn ich nachher plötzlich den Brief bekomme. Die digitalen Kanäle können extrem entscheidend sein, wenn es darum geht, schnell müssen zu reagieren. Also wenn irgendeine Aktualität vorhanden ist, deswegen empfehlen wir auf jeden Fall auch digitale Präsenz zu haben, digital aktiv zu sein. Es ist aber für das Fundraising eher eine unterstützende Funktion, die aber immer wichtiger wird. Und der Tod vom physischen Mailing ist schon ganz, ganz lang beschworen worden. Also das hören wir seit irgendwie 10, 20 Jahren in der Branche, dass jetzt das verschwindet. Es ist bis jetzt nicht passiert, aber wir sehen schon eine Entwicklung, dass es immer ein bisschen mehr digitale Spenden gibt und deswegen ist es sehr zentral, dass man da auch gut aufgestellt ist, dass man es fängt mit so banalem an wie einen Spendenbutton, wo man gut sichtbar anbringt auf einer Website, dass das digitale Spenden möglichst einfach macht, dass man auch auf Kanälen vorhanden sind, wo die Leute sich sowieso drauf bewegen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das empfehlen wir enorm. Aber wirklich Spenden einnehmen, das wird vermutlich noch ein paar Jahre in erster Linie auf einen Spendenbrief zurückzuführen sein. Oder auf eine direkte Anfrage, auf eine direkte Spendenbitte live im direkten Kontakt. Das ist natürlich nach wie vor das Nonplusultra.
Aber wenn Spendenbriefe nach wie vor so eine grosse Bedeutung haben, das ist doch ganz eine gute Nachricht für die Post, oder? Wo dann da kann noch die Briefe vertragen.
Das ist so, ja.
Jetzt haben wir generell ein bisschen über das Fundraising und Spenden. Jetzt geht es mir darum, nochmal versuchen, konkret mit dir rauszuarbeiten. Was kann dann eine Spitex-Organisation, wie kann sie ganz konkret vorgehen? Umgekehrt gefragt, was sind denn die häufigsten Fehler, die eine Spitex-Organisation bezüglich Fundraising kann machen?
Ich glaube, der grösste Fehler ist Angst haben vor Fundraising. Angst haben vor Spenden, Angst haben davor, dass man es könnte als Betteln überkommen, dass man es gar nicht erst wagt anzugehen, weil man Berührungsängste hat davor. Wir haben eine Erfahrung gemacht digitale Spendenplattformen, wo jemand eine eigene Spendenaktion machen kann und dann Freunde, Freundinnen einladen, sei das eben eine Spitex, zu unterstützen. Und dort gibt's ganz viele, die zuerst finden, ja, nein, will lieber nicht. Und was denken denn meine Familie, meine Freunde, wenn ich das mache? Und alle, die es gemacht haben, erzählen unisono, dass sie positive Rückmeldungen bekommen haben, dass es Diskussionen ausgelöst hat über das Spenden im Freundeskreis, im Familienkreis. Und das zeigt uns doch sehr stark, Spenden ist etwas Anerkanntes. Wir Schweizerinnen und Schweizer reden, glaube ich, einfach nicht so gern drüber. Es ist immer so ein bisschen verunsichert, wie soll ich es eigentlich machen? Ich glaube, die Verunsicherung abzulegen und einfach just do it. Die Leute finden es positiv, wenn sie sich neu engagieren können.
Wer sind denn die ersten Schritte, die eine Organisation oder eine Spitex-Organisation machen sollte, wenn sie das Fundraising professionalisieren will? Wir haben von dir gehört, just do it. Gibt es noch weitere Schritte?
Ja, sinnvoll strategisch vorgehen ergibt sicher Sinn. Also zuerst mal schauen, welche Erfahrungswerte haben wir bereits. Was hat bereits funktioniert? Was hat bei anderen Spitex-Organisationen funktioniert? Sich vielleicht auch zusammen organisieren. Es muss ja nicht jedes Jahr Rat noch einmal neu erfinden. Es gibt Erfahrungswerte, wo man darauf basieren kann. Nachher auch der Schritt, ein konkretes Nutzenversprechen zu formulieren. Was ist es, was wir mit Spenden bewirken wollen?
Was ist ein Nutzenversprechen? Entschuldigung.
Ein Nutzenversprechen ist in einem Satz zusammengefasst, was ist das, was ich als Spenderin bewirke? Wie mache ich den Unterschied? Jetzt bei einer Spitex einfach so aus dem hohlen Bauch raus, ich schenke einem Menschen Lebensqualität, indem ich mehr Zeit ermögliche für die Mitarbeiterin mit meiner Spende. Das ist jetzt noch nicht im Detail ausgeschafft, aber das ist ein Nutzenversprechen, damit die Spenderin weiss, warum soll ich überhaupt Geld geben. Nachher gibt es natürlich die Auslegeordnung, welche Kanäle gibt es. Spendenbrief haben wir erwähnt, Social Media, E-Mail, es gibt auch noch andere, also Telefon, es sind die persönlichen Kontakte. Dort schauen, welche Kontakte und welche Kanäle haben wir bereits, wie viel gibt das, da gibt es sehr viel Erfahrungswert. Wir als Agentur haben dort also den Werbespot, holt nach externe Hilfe. Es gibt ganz viele professionelle Erfahrungen aus der Branche, wo man davon profitieren kann. Man muss da nicht irgendwie selber anfangen basteln. Und jede Organisation muss selber herausfinden, was für sie jetzt funktioniert und was nicht. Aber grundsätzlich gibt es ganz viel Erfahrungswert, wo man darauf basieren kann. Und ich sage immer, es ist doof, alte Fehler und Fehler von anderen zu wiederholen, lieber neue Fehler machen und selber daraus lernen, aber profitieren davon, was bereits vorhanden ist.
Du hast jetzt mehrmals erwähnt, auch die persönlichen Kontakte. Einfach die direkte Frage, weil ich denke, das braucht Klarheit. Mit dem meinst du nicht, dass eine Spitex-Fachperson die eigenen Kundinnen und Kunden anspricht und sagt, tun sie doch bei uns spenden? Oder ist das auch möglich?
Also möglich ist es auf jeden Fall. Das wäre natürlich genial, wenn das gerade im Gespräch drinnen ist. Aber ich glaube, eine Spitex-Mitarbeiterin hat ja meistens 100 verschiedene Sachen, die sie im Kopf muss behalten. Ich glaube, das, was eine Mitarbeiterin vor Ort vor allem machen kann, ist einen guten Job, einen Stolz haben auf das, was sie leistet, auf das, was sie helfen kann. Und sie darf durchaus auch über das Thema Spenden reden. Also einfach nicht unbedingt gerade mit der direkten Spende einsteigen, aber damit reden, darüber reden, was möglich ist dank Spenden. Das allein schon nur das Bewusstsein, dass Spenden wichtig ist und dass Dienstleistungen von einer Spitex nicht einfach nur über irgendwelche Krankenkassen und Versicherungen können finanziert werden. Das ist ein Beitrag, den Mitarbeiterinnen durchaus machen können. Was Mitarbeiterinnen ebenfalls machen können, ist, man hat ja die Möglichkeit, bei einer Spitex Mitglied zu sein. Das ist noch einmal etwas anderes. Aber eine Mitgliedschaft, die Leute, die am meisten davon profitieren oder am nächsten dran sind, sind ja häufig Angehörige. Dass man dort auch mal einfach sagt, von wegen, hey, schau, wenn du die Dienstleistung schätzt, dann wird doch Mitglied von der Spitex. Das ist selbstverständlich ein Schritt, der absolut denkbar ist, dass man das auch mal in einem Gespräch mit einer Angehörigen kann erwähnen. Und man darf ja im Hinterkopf behalten, häufig sind die Menschen, die Hilfe von der Spitex bekommen, ja nicht notwendigerweise arme Schlucker, sondern es gibt ganz viele Leute, die einfach die Hilfe von Spitex brauchen, weil die Spitex einen guten Service macht und wo die Spitex brauchen, weil sie Hilfe brauchen. Und ich glaube, das ist, so mit dem Selbstbewusstsein reinzugehen, hey, ich mache einen guten Job, ich bin stolz auf meine Arbeit, das ist die Grundlage, um nachher auch zu zeigen, es lohnt sich hier nicht nur als Klientin dabei zu sein, sondern vielleicht auch als Mitglied oder als Spenderin.
Wir haben uns ein bisschen über, jetzt unterhalten, über Strategien, die Spitex-Organisationen machen können. Wir haben den grössten Fehler von dir gehört, nämlich nichts zu machen, also nicht mutig zu sein. Jetzt sind wir unterwegs mit unseren Spenden. Wir haben auch von dir gelernt, dass man mindestens 4-mal im Jahr, besser 6-mal im Jahr, über verschiedene Kommunikationskanäle im Dialog sind. Und freut uns jetzt, dass wir regelmäßig mit Spenden bedacht werden. Wie ist denn das Verhältnis oder wie wichtig sind denn Grossspenden oder allenfalls auch Erbschaften?
Es ist natürlich wunderbar, wenn man eine Grossspende bekommt. Ja, das einmal als Fundraiserin in einer Organisation dürfen erleben, wo wir der tatsächlich der Spender ist persönlich vorbeikommen mit einem Koffer mit 50'000 Franken. Also es ist ein total geniales Gefühl, man ist so leicht platt. Wir haben das Geld dann auch auf Post gebracht, zum Einzahlen auf unser Konto. Und allein schon nur der Gang zur Post war irgendwie 200 Meter. Und wir waren total nervös, mit 50'000 Franken 200 Meter zu laufen. Wir mussten ein Geldwäschereiformular ausfüllen. Das war eine ganz spezielle Erfahrung. Und das sind natürlich geniale Momente, wenn man nachher merkt, hey, so einen grossen Beitrag, wir können ein Projekt, das wir schon lange hätten wollen, anfangen, können wir jetzt endlich realisieren. Die meisten Grossspenderinnen und Grossspender fangen aber als Kleinspenderinnen an. Und deswegen kannst du die Frage kannst nicht beantworten. Es sind beide genau gleich wichtig. Und was eine Grossspende ist, entscheidet die Person, die das Geld gibt. Also wenn ich von einer minimalen AHV muss leben und sonst keine anderen Einnahmen habe und mir entscheide, dass ich der Spitex 100 Franken schicke, dann ist das für mich eine Grossspende. Und das ist, wenn nachher dort die Dankbarkeit und die Wertschätzung von Spitex überkommt, dann ist das genauso zentral, wie wenn ich ein paar Millionen habe und die 50'000 jetzt in Gedenken an meine Tante, die gestorben ist, noch einzahlen. Also von dem her ist Grossspende oder Erbschaft ist sehr relativ zu verstehen. Und ich möchte unbedingt davon warnen, dass die Dankbarkeit, die man einer Grossspenderin oder einer Legatärin gegenüber überbringt, verdient auch jede Kleinspenderin und jede Kleinspender. Weil die glauben genauso an eine Spitex und an die Wichtigkeit des Engagements von Spitex.
Also du sagst, also es scheint mir ganz wichtig, oder? Du sagst, dass es baut, also zwei Aussagen. Die Aussage Nummer eins ist, es ist relativ, was eine grosse Spende ist. Und die Aussage zwei ist, wenn es um einen grossen Frankenbetrag geht, wie beispielsweise 50'000 Franken, das Beispiel, das du genannt hast, das muss auch für Schlusszeichen auch erarbeitet werden. Habe ich das richtig rausgehört? Also, wenn du sagst, es braucht viele Kleinspenden, bis jemand kommt und sagt so, und jetzt gebe ich einen grossen Batzen.
Ich glaube, das eine ist, wenn jemand mit einer Kleinspende reinkommt und nachher eben regelmässig alle zwei Monate etwas von der Spitex gehört, merkt, wie sie dort Teil von der Community ist, das ist eine Investition, die sich in der Länge auf jeden Fall lohnt. Das braucht es immer mal wieder. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne nicht so noch schnell eine Sprüge über machen zur Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Betroffenen. Weil das ist auch eine der Grundlagen, gerade wenn wir von Erbschaften, von Legaten reden. Dort ist es die eigentliche Arbeit von Spitex, die indirekt genau so eine Fundraising-Arbeit ist. Wenn eine Angehörige, eine Tochter sich entscheidet, wenn die Mutter, die jahrelang von Spitex ist, betreut worden, nach deren ihrem Versterben ein Legat zu machen an eine Spitex, dann ist das auch indirekte Fundraising-Arbeit, einfach durch die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also der Zusammenhang, die ganze Organisation, es sind nicht nur die den Hut an, hey, ich bin Fundraiser, sondern die ganze Organisation hat einen Einfluss darauf, ob ein Spitex erfolgreich ist beim Fundraising.
Wie haltest du denn das? Also ich stelle mir das manchmal auch ein bisschen als Problem von der Pietät vor, jemanden zu fragen, wo ich betreue, wo ich weiss, das ist eine Person, wo das Ende von ihrem Leben näher kommt, zum sagen, schreiben Sie doch Ihr Testament, Sie sollen uns einen Teil von Ihrem Erbe vermachen. Da hätte ich als Mensch wahrscheinlich irgendwie Hemmungen. Du als Fundraiserin nicht?
Ich glaube, es ist etwas, wo grosse, das ist wahrscheinlich der Teil vom Fundraising, der am meisten Unsicherheiten auslöst. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch der falsche Zeitpunkt, dann nachher das so direkt anzusprechen, außer das ergibt sich gerade. Viel sinnvoller ist es systematisch, dass Thema Legat zu erwähnen. Sei das in einem Spitex-Newsletter mal eine Geschichte zu erzählen darüber, was möglich ist worden dank einem Legat. Oder eine Legate, also dass man eine Broschüre hat, dass man Beratung anbietet. Das ist recht Standard. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, immer wieder auch den Leuten aufzuzeigen, was sie mit einem Legat können bewirken können. Weil ein Legat bekommt man als Organisation ja, weil die Leute, die wollen etwas hinterlassen. Die wollen, dass, wenn sie nach ihrem Ableben irgendetwas von ihnen auch bleibt. Und wenn man das aufzeigen kann, und dort sind wir wieder, sei das in einer Post, sei das in einer digitalen Kampagne, dort das Thema immer wieder auch aufbringen. Und ich glaube, die Spitex ist sehr gut positioniert, das, und hat auch sehr ein gutes Anrecht darauf, das zu machen, weil sie sich ja gerade engagiert für Menschen, die pflegebedürftig sind, die Unterstützung brauchen. Es sind auch häufig Angehörige von älteren Menschen, die dann sich zuerst mal sich überhaupt Gedanken darüber machen. Was heisst das eigentlich und was will ich selber? Und ich glaube, in diesem Zusammenhang hat der Spitex eine sehr hohe Legitimation, das Thema auch anzusprechen. Dass das muss auf eine sehr adäquate Art zu einem passenden Zeitpunkt, auf eine passende Art machen, auf jeden Fall. Aber dort gibt es auch Erfahrungen und professionelle Unterstützung. Das denke ich, das ist nicht etwas, wo man einfach irgendjemandem schnell kann sagen kann, mach du noch schnell ein bisschen Testamentswerbung. Das ist etwas, was man systematisch aufbauen kann, angehen, sodass man dort auch nicht muss Angst davor haben, dass es irgendwie pietätslos könnte sein. Und übrigens einfach noch so als, am Rand, so als kleine Anmerkung, Menschen, die ein Testament haben, leben im Schnitt 7 Jahre länger. Das heisst jetzt nicht, dass man nicht schnell ein Testament schreibt und nachher 7 Jahre länger lebt, als man gehabt hat. Logisch ist dort durch den Kontext nachher auch wieder entscheidend und die Kausalität ist nicht direkt gegeben. Aber ich finde das jetzt eigentlich gleich noch recht ein überzeugendes Argument. Ich bin dran, mein Testament zu schreiben und schiebe es immer wieder ein klein vor mir her, ob schon ich als Fundraiserin immer wieder predige, mache das Testament. Und ich sage mir dann zwischendurch wieder, du Lilian, vielleicht musst du ja gleich noch 7 Jahre länger leben, also mach jetzt das Testament.
Also ich kann dir nur sagen, im Notfall wüsste ich dir dann auch noch eine Spitex-Organisation, wo du auch noch bedenken könntest, falls dir
gut
im Sinn käme.
Aber sehr gut. Ich wende mich vertrauensvoll an dich, Martin.
Das finde ich gut. Zusammenfassend, was sind die 3 absoluten Do's für eine Spitex-Organisation im Zusammenhang mit Fundraising?
Ganz fest reduziert, fang an, hab keine Angst und hol dir Hilfe.
Sehr auf den Punkt gebracht. Was sind denn die 3 Don'ts? Was sollte man unbedingt vermeiden?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man wirklich die Organisation mitnimmt. Dass man nicht einfach den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt, so, jetzt machen wir Fundraising oder machen mal Fundraising. Und in ein Budget irgendwelche Einnahmen reinschreibt, ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, was wollen wir eigentlich erreichen und wie erreichen wir es. Ich glaube, das Dümmste ist, wenn man einfach mal irgendwo irgendetwas macht, weil dann kann man sehr viel Zeit verlieren mit Nebenschauplätzen, statt dass man dort darauf fokussiert, wo man in relativ kurzer Zeit wirklich auch etwas erreichen kann.
Sehr gut. Jetzt habe ich noch, blicken wir noch miteinander kurz in die Zukunft. Was sind die wichtigsten Entwicklungen, die das Fundraising in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird machen? Schauen wir miteinander in die Glaskugel. Ich bin gespannt.
Ja, im Fundraising schauen wir öfter mal in die Glaskugel, weil wir ja sehr viel auch Budget machen und Zahlen haben. Das ist übrigens die absolute Schönheit vom Fundraising. Man kann etwas planen und man sieht das Resultat. Man weiss, hat man Erfolg gehabt oder nicht. Warum das so ist, ist nicht immer gleich gut erkennbar. Aber grundsätzlich Glaskugelnerfahrung haben wir recht viel. Es gibt eine Tendenz, die sich wird weiter fortsetzen und das ist die steigende Konkurrenz. Es sind immer mehr Organisationen, die Spenden sammeln. Auch Organisationen oder Institutionen, die früher 100% staatlich finanziert waren. Also sei das im Kulturbereich, sei das Spitäler oder Schulen. Es machen immer mehr Institutionen Fundraising. Und internationale Organisationen, wenn die schauen, welcher Markt ist spannend, der ist häufig der Schweizer Markt sehr interessant, weil es ist einer von den Schweizerinnen und Schweizer gehören zu den grosszügigsten Menschen, was Spenden angeht in Europa. Auch weil wir uns das leisten können, seien wir ehrlich, im Verhältnis zu vielen anderen europäischen Ländern, sind Menschen in der Schweiz, hat es viele sehr wohlhabende Menschen in der Schweiz. Der Konkurrenzkampf wird weiter zunehmen. Das heisst im Umkehrschluss auch, je später dass man einsteigt, desto teurer ist der Einstieg. Also wir empfehlen, wenn jemand ins Fundraising einsteigen will, lieber kleiner als später. Was wir ebenfalls sehen, ist der ganze Shift ins Digitale. Das muss man mitmachen. Die digitalen Kanäle sind auch für so die typischen Spenderinnen und Spender, die etwas älter sind, bereits extrem zentral und ein Teil von ihrem Alltag. Deswegen, es führt kein Weg daran vorbei, dass man auch über digitale Kanäle kommuniziert, gleichzeitig wie man die berühmten Spendenbriefe immer noch braucht, weil das ist auch tatsächlich ausgelöst wird. Aber die Digitalisierung, die wird uns weiter beschäftigen, die gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, dass man auf digitalen Kanälen auch relevant kommunizieren kann. Dann kann ich herausfinden, ist das jetzt jemand, der mehr an diesem Thema oder an jenem Thema interessiert ist. Ich kann auf Menschen tatsächlich auch eingehen in meinen Nachrichten, was digital nachher viel einfacher möglich ist als im analogen Mailing, wo halt viel mehr Vorlauf braucht und viel teurer ist im Versand. Sonst, was die Zukunft angeht, in der Schweiz sind wir bis jetzt tendenziell immer noch sehr gut dran, dass eben sehr viele Leute spenden. Also es sind 3/4 der Haushaltungen spenden in der Schweiz. Das ist ein extrem hoher Wert. Ist etwa doppelt so hoch wie in Deutschland zum Beispiel. Also dort sind wir in einer guten Situation. Es gibt Anzeichen, dass die mehr Menschen sich zweimal überlegen, für was spende ich und für was nicht. Deswegen ist es wichtig, dort wirklich auch aktiv zu sein und dran zu sein. Und dort haben Organisationen wie eine Spitex, die tatsächlich in der Lebenswelt der Menschen daheim sind, einen sehr direkten Kontakt haben, ein menschliches Gesicht, und es gibt ja praktisch keinen Tag, wo ich durch Zürich laufe, ohne eine Spitex-Mitarbeiterin zu begegnen oder einem Spitex-Auto, einem Spitex-Velo. Also die Präsenz, die Sichtbarkeit, die eine Spitex hat, kann hier wieder ein sehr grosser Vorteil sein. Wenn ich einen Spendenbrief von der Spitex bekomme, muss ich nicht zuerst herausfinden, was macht die Organisation eigentlich, sondern das weiss man einfach. Selbst wenn man es vielleicht im Detail gar nicht so genau weiss, aber man hat ein Gefühl für die Organisation. Und das wird in Zukunft noch viel entscheidender sein, dass man sich einer Organisation verbunden fühlt. Und durch die Dienstleistung von Spitex hat sie hier wirklich hervorragende Startbedingungen.
Nein, Spitex-Organisationen sind prädestiniert, um ins Fundraising einzusteigen, dran zu bleiben und, um dich zu zitieren, externe Unterstützung zu holen. Lilian, gibt es sonst noch etwas, wo du zwingend noch muss der Spitex-Community mitgehen zum Thema Fundraising?
Ich glaube, das ist wie ein persönliches Anliegen, das ich auch noch habe. Ich bin seit 25 Jahren jetzt im Fundraising. Wie die meisten Fundraiserinnen bin ich eigentlich zufällig drin gerutscht. Ich bin aus dem Kommunikationskuchen reingekommen, habe nachher eine Co-Geschäftsleitung von einer Patientenorganisation übernommen und dort bin ich plötzlich für Sponsoring zuständig gewesen, irgendwie im Alter von 29 und dann probiert man das halt einfach mal so gut wie es geht zu machen und habe dann nachher relativ schnell gemerkt, dass Fundraising ist ein hervorragendes Business, weil das ist es. Es hat mit Zahlen zu tun, es hat mit Investitionsplanungen zu tun, es ist knallhart messbar. Aber es verbindet das Menschliche, das Sinnvolle, dass man etwas kann bewirken kann, das wirklich einen Unterschied macht für Menschen. Sehr gut mit für mich jetzt auch mit dem, was ich konnte. Und für mich ist es dann nachher, eigentlich durch Zufall bin ich darin hineingerutscht, dass ich gemerkt habe, doch, Fundraising ist das, was ich gerne mache, was ich gut kann und was einen Sinn ergibt. Und was extrem Freude macht. Ich glaube, das ist das, was ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, jetzt an alle Spitex, Menschen, die hier zuhören, dass sie die Freude an diesem Fundraising entdecken. Das ist etwas so Schönes, wenn man einer Spenderin, einem Spender eine Chance geben kann, sich zu engagieren für etwas, was ihr wichtig ist. Ich glaube, das ist die Freude am Fundraising und die positive Einstellung am Spenden sammeln und am Unterschied machen. Ein sinnvoller Job. Ich glaube, Spitex-Mitarbeitende haben einfach einen sinnvollen Job und das verdient, unterstützt zu werden.
Lilian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen. Merci.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen können mitnehmen. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!